Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim und wir sprechen heute über vier Stürmer, über die wir bereits in der letzten Folge gesprochen haben. Da haben wir ja über Bayern München und die Zeit 87-88 bis 89-90 gesprochen. Und diese Zeit war ja so ein bisschen eine Übergangsphase. Bayern dominierte zwar in Deutschland und die Rivalen waren Werder Bremen und der erste FC Köln vor allem. Aber international änderte sich viel im Fußball. Die Spieler wechselten viel häufiger ins Ausland. Die Bundesliga verpflichtete zunehmend auch ausländische Spieler. Musste aber vor allem nach Italien viele Stars abgeben. Das war so ein richtiger Aderlass. Und in dieser Zeit verliert der FC Bayern nach dem Wechsel von Karl-Heinz Rummenigge auch später Lothar Matthäus und Andi Brehme nach Italien. Damit fallen dann so die letzten wichtigen Stützen und Spieler weg, mit denen man Bayern München identifiziert hat. Und vor allem für die Offensive brauchte es jetzt neue Spieler. Allerdings die Spieler, die dann Bayern verpflichten konnte, sowohl finanziell als auch die, die vielleicht zu Bayern kommen wollten, das waren dann nicht ganz die, die das gleiche Niveau hatten. Und teils wurden sie auch ganz klar als Flop bewertet. Einige sind allerdings auch echte Kultfiguren geworden und über diese wollen wir jetzt heute sprechen. Wir sprechen über Jürgen Wegmann, Mark Hughes, Alan McInerney und Radmilo Mihajlovic. Die unterscheiden sich alle sehr stark von ihrer Spielweise, von einem klaren Strafraumstürmer über einen technisch begabten Dribbler und einen britischen Torjäger. Aber die haben ja alle ihre Geschichten hinterlassen und Anekdoten und da wollen wir heute ein bisschen mehr erzählen, weil das in die letzte Folge nicht so richtig reinpasste. Und wir fangen an mit einem meiner Lieblingsspieler, vor allem wegen seinem Namen, seinem Spitznamen, Jürgen die Cobra Wegmann, ein echter Kultstürmer aus dem Ruhrgebiet. Ja, Jürgen Wegmann, der wurde am 31.03.1964 in Essen-Borbeck geboren. Und sein Spitzname Cobra, das hatte ich ja in der letzten Folge schon verraten, den hat er aufgrund seiner eigenen Aussage über sich. Da hat er gesagt, ich bin giftiger wie die giftigste Schlange. Ja, und wie viele Kinder wuchs er halt im Ruhrgebiet auf, in einer Umgebung, in der Fußball allgegenwärtig war und wahnsinnig bedeutend auch war. Die ganze Region ist geprägt von großen Traditionsvereinen wie dem BVB, Schalke 04, Rot-Weiß Essen. Und dort gibt es natürlich eine riesige Fankultur. Und sein Vater hat den Jürgen mit 5 Jahren schon bei Wacker Berge Borbeck angemeldet. Der durchlief da die Jugendabteilung und schon in der C-Jugend wurde man auf ihn aufmerksam. Und er wurde in die Jugendmannschaft von Rot-Weiß Essen geholt. Und er erhielt auch da schon Auszeichnungen in der Jugend, weil er 377 Treffer erzielte für Rot-Weiß Essen. Also der war eine echte Granate und vor allem fiel von Anfang an auf, dass er so einen Instinkt im Strafraum besaß und da auch ziemlich kaltschnäuzig war. Der war jetzt kein filigraner Techniker, sondern einer, der halt mit extrem viel Einsatz, Mut und Torinstinkt halt die Bälle einfach reinmachte. Und gerade Rot-Weiß Essen ist ja zu der Zeit ein klassischer Verein, wo große Talente herkommen. Da gab es großartige Stürmer schon seit der Verpflichtung von Willy Lippens 1965. Und die Rot-Weißen haben zu der Zeit auch Bundesliga oder zumindest die zweite Liga mitgeprägt. Da gab es Anfang der 70er Jahre den Sturm um Günther Nobby Fürhoff. Ja, und dann folgten Leute wie Horst Rubesch, Frank Mill, also echte Starstürmer, die bei Rot-Weiß Essen ihren Anfang genommen haben. Ja, und in der Zeit, wo der Jürgen Wegmann jetzt in den Profikader aufrückt, ist 81-82 und da ist schon der Startschuss für die bis heute bestehende eingleisige zweite Bundesliga. Die war ja davor in 2 geteilt und der Stern von Jürgen Wegmann, der ging dann am 26. Spieltag auf bei Rot-Weiß Essen. Der eigentliche A-Jugendspieler Jürgen Wegmann feierte am 6. März 82 in seinem Debüt direkt einen Erfolg. In der 3. Minute schoss er schon das 1:0 gegen Fortuna Köln und kam im Saisonverlauf auf insgesamt 10 Einsätze, was ja für so einen jungen Spieler wirklich gut ist. Er erzielt dabei 4 Treffer und sein erster Doppelpack gelang ihm dabei mit dem Toren zum 3:1 und 4:1 beim Erfolg gegen VfL Osnabrück. Und er half halt dabei, noch vor Saisonabschluss den Klassenerhalt zu schaffen. Rot-Weiß Essen war schon zu der Zeit immer knapp bei Kasse und ja, war halt auch immer gefährdet, mal abzusteigen. Und es war halt auch immer so, es gab immer schon mal Probleme, die DFB-Lizenz zu bekommen. Allerdings in der Saison ging das richtig gut. Man hat sie beanstandungslos bekommen. musste allerdings dafür, wie üblich, Leistungsträger abgeben. Das war in diesem Fall Gregor Grillemeier und Matthias Herget, auch ein späterer Nationalspieler, großer Libero. Und in der Folgesaison wird es dann halt schon schwieriger für Rot-Weiß Essen und sie sind mehr auf Jürgen Wegmann angewiesen. Und der macht dann auch seine Treffer und schießt insgesamt 16 Treffer in der Saison, ist damit der beste Stürmer. Trotzdem ist es so, bis zum Ende muss man um den Verbleib in der zweiten Liga bangen, denn der Rest der Mannschaft ist jetzt nicht so wirklich gut. Erst am vorletzten Spieltag gelingt mit dem 4:2 Heimerfolg gegen die Kickers die Sicherung der Klasse. Doppeltorschütze natürlich Jürgen Wegmann, die Tore zum 2:0 und 3:0. Aber um jetzt wieder wirtschaftlich überleben zu können, musste in der Winterpause 83-84 auch der Jürgen Wegmann verkauft werden. Dabei hatte der Vorstand um Harald Rittig noch Ende August 83 erklärt, da kann man mich beim Wort nehmen, solange Wegmann bei uns unter Vertrag steht und das ist bis 1985, wird er nicht verkauft. Tja, das musste er dann wieder einpacken, dieses Versprechen. Der wechselt dann für 1 Million Mark zu Borussia Dortmund, sozusagen als Weihnachtsgeschenk. Und bei Borussia Dortmund begann er sich dann einen Namen zu machen. Vor allem schätzte man bei der Borussia seinen Kampfeswillen, seine Entschlossenheit und halt, dass er sehr effektiv war. Man muss dazu sagen, dass der BVB in den 80er Jahren ein Abstiegskandidat ist und teilweise sogar vor dem Lizenzentzug steht, weil sie über 8 Millionen Mark Schulden hatten. Da habe ich ja auch schon mal in der Folge drüber gesprochen, da setzt sich ja dann der Uli Hoeneß auch nochmal ein und macht kostenlos so ein Benefizspiel, damit die Dortmunder mehr Geld in der Kasse haben. Und in einem dieser Abstiegskämpfe in der Saison 85-86 macht er eigentlich sein wichtigstes Spiel für den BVB. Es war so, dass der BVB 16. wurde in der Saison und damit auf den Relegationsplatz war. Und jetzt musste man gegen Fortuna Köln ran in die Relegation. Und die Borussia hat das Hinspiel in Köln glatt mit 0:2 verloren. Und es drohte jetzt ganz stark der Abstieg. Und es kam dann sogar noch schlimmer. Im Rückspiel lag man zur Halbzeit 1:0 zurück. Der Jürgen Wegmann hat das mal so geschildert. Ich habe immer daran geglaubt, dass wir es noch packen würden. Nein, packen müssen. Als allerdings Bernd Grabosch in der 16. Minute für die Fortuna das 1:0 schoss, ja, da war richtig Stille im Stadion und du hättest eine Stecknadel fallen hören können. Zum Bernd Grabosch noch kurz gesagt, der ist ja ein bekannter Spieler beim 1. FC Köln, wechselt dann aber später zur Fortuna. Ja, der Jürgen Wegmann sagt dann, ja, da habe auch ich etwas gezweifelt und in der Halbzeit, da haben wir ja bis dahin gar nicht zustande gebracht, wir waren richtig hilflos. Und in der Kabine waren dann alle fertig, absolut fix und fertig. Keiner sagte einen Ton und das wohl 10 Minuten lang. Und dann habe ich und Michael Zorc gesagt, los Jungs, noch haben wir das Spiel nicht verloren. Egal, wir brauchen ein schnelles Tor, dann brennt hier der Baum. Dann peitschen uns die Fans nach vorne, dann ist hier alles möglich. Im Grunde war es ein bisschen Verzweiflung, wie er selber sagt. Man hat es einfach versucht, die Leute nochmal wach zu kriegen. Aber tatsächlich in der zweiten Halbzeit dreht Dortmund das Spiel und geht damit 2:1 in Führung. Doch hätte das ja immer noch den Abstieg für den BVB bedeutet. Ne? Man hat ja 2:0 verloren. Und dann in der allerletzten Spielminute erzielt Jürgen Wegmann ausgerechnet das 3:1, wodurch der BVB dann das nach Spielen wieder ausgleicht und es musste dann ein drittes Relegationsspiel angesetzt werden. Damals gab es ja noch keine Elfmeterschießen, da wurde ja oft Wiederholungsspiele gemacht, auch im Pokal. Durch dieses Tor von Jürgen Wegmann konnte im Endeffekt der Abstieg verhindert werden, denn in dem nächsten Spiel, da gewinnt Dortmund 8:0 gegen die Fortuna. Und so wurde der BVB dann tatsächlich gerettet und von da an ging es steil bergauf für den BVB. Man hatte ja vor der Saison 86-87 Frank Mildern verpflichtet, Norbert Dickel, Thomas Helmer kam, Trainer war dann Reinhard Saftig. Also da ging es aufwärts und man belegte Platz 4. Also ohne den Jürgen Wegmann hätte es das wahrscheinlich so nicht gegeben und der BVB wäre vielleicht längere Zeit in der zweiten Liga verschwunden. Ja, für den Jürgen Wegmann ging es direkt nach diesen packenden Relegationsspielen weiter. Der blieb nicht beim BVB, sondern der wechselte ausgerechnet zu Schalke 04. Und trotzdem war man beim BVB oder ja, die Fans ihm gar nicht so böse darum. Also es war jetzt nicht so ein Riesenskandal. Schalke hat 1,35 Millionen D-Mark für ihn bezahlt und in der nächsten Saison 86-87 belegt er mit Schalke 13. Platz. Ist jetzt auch nichts Besonderes. Aber er schießt 10 Tore in 28 Spielen, was ihn zum besten Torschützen der Schalker macht. Und dann, schon nach dem einen Jahr, geht's für ihn dann halt zum FC Bayern. 87, 88, wie ich das schon berichtet hatte, kommt er dann zum Rekordmeister, weil da ist ja ein erster Umbruch wieder da. Da spielte zwar noch Matthäus und Bremer, aber die wechseln ja dann im Folgejahr. Also er kommt jetzt im Grunde von den Kellerkindern wirklich zur eigentlich besten Mannschaft, der ja in den 3 Jahren zuvor deutscher Meister geworden war, also dem deutschen Topclub. Etwas ungewöhnlich. Ich fand auch damals, man hatte das Gefühl, der passt eigentlich da nicht so richtig hin. Aber er spielte gar nicht schlecht. Und schon vor der Saison, die dann startet, spielt man im DFB Supercup. Und da spielt man gegen den HSV. Und er erzielt beim 2-1-Sieg beide Tore. Also das ist ein super Einstand. Der wird allerdings schwer überschattet durch eine grobe Unsportlichkeit vom HSV-Torwart Uli Stein. Denn nach dem zweiten Treffer in der 87. Minute streckte der den Jürgen Wegmann mit einem Faustschlag nieder, wurde darauf vom Platz verwiesen und er wurde dann vom HSV suspendiert. Und das war dann auch sein Ende beim HSV. Er musste dann zur Eintracht Frankfurt wechseln. Ja, für den Jürgen Wegmann war diese erste Saison ein bisschen enttäuschend. Man wurde ja nicht Meister, Werder Bremen wurde Meister. Aber schon in dem Folgejahr, da wurde er ja dann Meister mit Bayern München und er schoss 13 Ligatreffer und war dann hinter Lothar Matthäus und Roland Wohlfahrt, die in den beiden Saisons, wo er bei Bayern war, jeweils 17 Tore geschossen hat, der zweitbeste Torschütze. Immer wieder Roland Wohlfahrt, das habe ich ja in der Folge auch schon gesagt. Bayern holte immer wieder neue Spieler, aber am Ende schoss dann Roland Wohlfahrt die Tore. Ja, im November 1988 ist noch ganz wichtiges Datum für Jürgen Wegmann. Da schießt er nämlich ein ganz besonderes Tor. Im Derby gegen den 1. FC Nürnberg, da schießt er sozusagen das Jahrhunderttor. Nach einer Flanke von Olaf Thon in den Strafraum liegt er waagerecht in der Luft, macht so einen Scherenschlag und schießt den Ball akrobatisch unter die Latte zum 1-0-Sieg. Und er selber sagt, ja, dieser Seitfallzieher, den er da gemacht hat, ja, der macht ja seinem Namen Cobra alle Ehre und er hätte sich diese Flugkunst von Bruce Lee abgeguckt. Und das Tor wurde ja dann das Tor des Jahres 1988. Was ihn allerdings bis heute so wurmt, ist zum einen, dass er nicht ins Sportstudio eingeladen wurde, trotz dieses Wahnsinnstor. Und zum anderen wählten die Bayern-Fans im Jahr 2013 sein Tor nicht zum Jahrhunderttor. Und er hat dann gesagt, ja, im Grunde hätte man ihm so das Jahrhunderttor gestohlen. Das Ganze war in so einer Fernsehsendung, da wurde gewählt und tatsächlich wird da so ein bisschen, ja, das Tor vom Jürgen Wegmann so wegmoderiert, obwohl das wahrscheinlich das tollste Tor war, das da zur Wahl stand. Gewonnen hat das tatsächlich Gerd Müller. Na, der hat natürlich sehr, sehr viel wichtige Tore für Bayern geschossen. Ja, nach den 2 Jahren ist dann Schluss bei Bayern München, denn Bayern muss oder will umstrukturieren, neue internationale Topspieler holen. Und da muss der Jürgen Wegmann Platz machen. Bayern holt dafür Alan McInerney und Radmilo Mihailovic, über die wir gleich noch sprechen werden. Und ich will mal so sagen, das war kein guter Tausch. Denn der Jürgen Wegmann, der wechselt dann mit Michael Rummenigge. Also die beiden Stürmer, die werden an den BVB verkauft. Für ihn ist es ja eine Rückkehr. Und Bayern hat dann halt Mick und Mac. Und wie sich herausstellt, Jürgen Wegmann und Michael Rummenigge, die werden nochmal erfolgreich werden für den BVB. Denn 1989 gewinnt er mit dem BVB den DFB-Pokal. Dortmund gewann überraschend 4-1 und Jürgen Wegmann schießt eins dieser Tore. Und das ist gerade für die Dortmunder zu dieser Zeit, wir sind ja noch vor der großen Zeit in den 90ern, schon der erste große Erfolg wieder nach einer langen Durchstrecke. Ja, im Jahr darauf wird es dann weniger. Ja, es gibt auch immer wieder Verletzungsprobleme. Er kommt nur noch zu Kurzeinsätzen. Und Dortmund, die rüsten halt auch auf. Die haben im Sturm noch Stefan Chapuisat, Flemming Paulsen und Frank Mill. Und mit diesem Angriffstrio werden die Borussen dann 92, 93 sogar fast Meister. Und landen dann halt auch im Jahr danach unter den Top 3. Also für Dortmund, die verbessern sich auch vom Kader immer wieder. Und Jürgen Wegmann wird dann in der Winterpause zum MSV Duisburg verliehen. Da kommt er dann allerdings nur zu Joker-Einsätzen. Hintergrund ist eine Verletzung, die er sich zugezogen hat. Die Verletzungen, die bleiben auch. Durch weitere Verletzungen hat er später auch gesundheitliche Probleme. Und nach der Saison beim MSV Duisburg wechselt er nochmal zurück zu Rot-Weiß Essen und da neigt sich dann die Karriere so dem Ende entgegen. Der gibt dann zwar nicht auf und er will spielen, Und er wechselt dann noch für eine obligatorische D-Mark zum Ligakonkurrenten Mainz 05. Doch dann schon in der Saisonvorbereitung reißt bei ihm das Kreuzband und er muss dann seine Karriere dadurch beenden. Also das war für ihn ein richtig schwerer Schlag, was sich vor allem dann später herausstellen sollte. Denn nach seiner aktiven Karriere hatte Jürgen Wegmann große Probleme, sich so im normalen Leben zurechtzufinden. Seine Geschichte wurde dann später oft so im Fernsehen als Beispiel dafür genannt, wie schwierig der Übergang so vom Profisport ins normale Leben ist. Dass die viele Profis ihr Geld verlieren. Ihm fehlte ohne den Sport so seine Aufgabe im Leben. Der versucht sich dann als Schiedsrichter in der Kreisliga und der bleibt dann lange unbeschäftigt, seine Ehe zerbricht, durch die Scheidung verliert er viel Geld, wie er später sagt, ihm plagen dann Schulden, er hat insgesamt 2 Kinder von 2 verschiedenen Frauen und wie er dann auch in so einer Fernsehsendung in Sat.1 steht, er verliert dann auch so seine Freunde und nachdem dann der Manager Meyer bei Borussia Dortmund geht, verliert er dann auch seinen Job im Fanshop, den man ihm dann gegeben hatte. Ja, also im Grunde ist es so ein richtiger Abstieg. Er fällt dann in Hartz IV sogar und er denkt dann sogar darüber nach, so seine Biografie zu schreiben, um irgendwie an Geld zu kommen. Die soll für 29,90 € verkauft werden. Doch dann hilft ihm Uli Hoeneß. Der hat davon erfahren, dass der so mittellos ist und der sorgt dann dafür, dass er einen Job im Fanshop des FC Bayern im Zentrum im Oberhausen bekommt. Und dann kriegt er so langsam wieder so sein Leben auf die Reihe. Der kann dann später auch diesen Job nicht mehr machen. Der ist dann ein Fall für die Berufsunfähigkeitsrente. Er wird dann später in der Sat.1-Sendung Über Geld spricht man doch sozusagen als Beispiel für einen Ex-Profi herangezogen und erzählt da halt, wie er so quasi sein Vermögen verloren hat. Ja, das ist ein bisschen traurig. Deshalb möchte ich jetzt nochmal darauf zurückkommen, dass der Jürgen Wegmann eher vor allem so als Typ bekannt ist und vor allem auch wegen seiner Sprüche. Und es gibt ja einen ganz, ganz berühmten Spruch im Fußball und es wird gesagt, dass er den quasi als erstes gesagt hatte. Und zwar, erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Das ist auch etwas, was die Karriere von Jürgen Wegmann überdauern wird. Er hat dann noch einen lustigen Spruch gesagt. Es gab das Gerücht, er würde zum FC Basel wechseln. Da sagt er in einem Interview, ich habe immer gesagt, ich würde niemals nach Österreich wechseln. Gut, das ist so ähnlich wie Andi Möller und seinem Spruch Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Aber im Grunde war er eigentlich ein cooler Spieler, der vielleicht auch an seinem Körper gescheitert ist und in vielen Verletzungen, sonst hätte er wahrscheinlich dann noch länger gute Leistungen bringen können. Ja, das war Jürgen die Cobra Wegmann. Und jetzt kommen wir zu einem Spieler, der hat zwar keinen coolen Namen, von dem ich mir allerdings bei Bayern sehr viel versprochen hatte. Denn nachdem das ja so nicht geklappt hat mit den neuen Spielern, war ja bei Bayern die Idee, ein Weltstar muss her. Ja, das mit den Weltstars, das war schwierig. Wie ich ja berichtet hatte, wollte man ja den Maggia verpflichten, der Bayern im Europapokalfinale der Landesmeister rausgeschossen hatte mit dem FC Porto. Dass das allerdings nicht klappt, beziehungsweise davor leiht man Mark Hughes aus, dem walisischen Top-Torjäger. Und der war tatsächlich ein internationaler Top-Stürmer und der hatte auch eine große Karriere, allerdings nicht bei Bayern München, sondern auf der Insel. Ja, der Mark Hughes, der wurde im November 1963 in Wales geboren, ist ein bekannter walisischer Fußballer, auch Nationalspieler und vor allem später auch ein erfolgreicher Trainer. Aber wir wollen uns hier mal nur auf den Spieler Mark Hughes konzentrieren. Der wechselte schon 1978 als 14-jähriger Schüler zu Manchester United in die Jugendabteilung. Denn der Jugendtrainer Sid Owen fand Sparky, wie man ihn nannte, einen äußerst interessanten Spieler und formte ihn quasi vom Spielmacher zum Topstürmer um. Der unterschrieb dann 1980 seinen ersten Profivertrag bei United und der musste dann allerdings 3 Jahre warten, bis er seinen ersten Auftritt hatte. Und den hatte er am 26. Oktober 1983 gegen Port Vale im Ligapokal. Und seinen ersten Startelf-Auftritt, den hat er dann erst am 30. November. Es war so eine lange Durchstrecke, bis er sich da durchsetzen konnte. Man United ist natürlich auch ein großer Verein. Und er stand dann erstmals im Europapokal gegen Barcelona in der Startelf. Die ging zwar mit 0-2 verloren, allerdings zeigte sich schon da sein großes Talent. Und vor allem im Folgespiel, da war er auch dabei. Und das war das Spiel des Jahres, denn man drehte das Ergebnis noch. Nach 0-2 im Hinspiel gewinnt man 3-0 und hat das Spiel umgedreht. Und von da an war Mark Hughes fester Bestandteil der Mannschaft von Man United und ab der Saison 84-85 Stammspieler. Und die gewinnen dann im Jahr 85 gegen den FC Everton mit 1-0 den FA Cup und er wird dann von der Spielergewerkschaft zum besten Jungprofi ernannt und Man United wird auch die Mannschaft des Jahres. Also es geht richtig aufwärts. Und in der nächsten Saison, da geht das der Erfolg weiter. Man United gewinnt 13 der ersten 15 Ligaspiele. Er selber schießt dabei 11 Tore und wird halt immer bekannter und große Vereine werden auf ihn aufmerksam. Und das ist in seinem Fall der FC Barcelona. Also besser konnte es eigentlich nicht sein, vor allem weil die auch zu diesem Zeitpunkt einen englischen Trainer hatten. United kämpft zwar darum, dass er nicht wechselt, man hat dann allerdings in der Meisterschaft einen schweren Rückschlag. Und der Mark Hughes hat da auch so einen gewissen Hänger dann in der Rückrunde. Und vieles wird halt auch ihm in der Presse dann an ihm festgemacht. Tatsächlich wechselt er dann zu Barca, zum Trainer Terry Venables, der da Trainer war. Und man hatte da gedacht, er und Gary Lineker, die werden das neue Traumduo von Barcelona. Kann man sich heute kaum vorstellen. Die passen jetzt vielleicht nicht so wirklich zum Stil von Barcelona, wie wir das unter Pep Guardiola kennen oder vielleicht auch damals schon oder vorher schon unter Johann Cruyff. Aber Barcelona hatte da ja auch so eine Durchstrecke und hat es auch mit anderem Fußball zu der Zeit probiert. Nicht sehr erfolgreich. Und für den Mark Hughes, wie er das später selber kommentiert, wäre es eine grauenhafte Zeit gewesen. Also sie wäre ganz unangenehm gewesen. Er hätte sich da nie wohl gefühlt. Und er schießt dann auch nur 4 Tore in 28 Partien. Und so seine Spielweise war ja auch so, der war so ein Rackerer auch. Ne? Das war jetzt auch kein Filigrantechniker unbedingt. Und das passte jetzt halt nicht so wirklich zu Barcelona. Und dadurch kam ja überhaupt die Gelegenheit für Bayern München, diesen Spieler jetzt auszuleihen von Barcelona. Die leihen ihn ja dann im November der Saison 87-88 aus, eben weil man schon merkte, das reichte nicht, um jetzt gegen Werder Bremen bestehen zu können. Allerdings hat es auch mit ihm nicht funktioniert. Berühmt ist er ja dafür, dass er dann am 11. November 87 im Pokal-Wiederholungsspiel gegen Mönchengladbach eingesetzt wird, obwohl er am gleichen Tag zunächst am Vormittag bzw. in der Mittagszeit ein Spiel mit der Nationalmannschaft macht. Und der Uli Hoeneß fliegt ihn dann mit einem Privatjet aus der Tschechoslowakei in Prag nach München und er ist dann im Kader im Spiel gegen Mönchengladbach und wird dann nachher auch eingewechselt. Und Bayern gewinnt ja dieses Wiederholungsspiel. Trotzdem ist die Saison ja nicht sehr erfolgreich gewesen. Werder Bremen wird deutscher Meister. Es gibt eine gewisse Unzufriedenheit. Dann gibt es noch so eine Geschichte, dass man erst bei Bayern davon geträumt hat, Ian Rush zu verpflichten. Ein noch größerer Star aus Wales. Man dachte, man hätte dann mit denen den Supersturm. Aber der wollte nicht zu Bayern, der wollte nach Liverpool zurück. Und ebenfalls Man United wünscht sich jetzt den Mark Hughes zurück, denn da ist Alex Ferguson Trainer und der will den verlorenen Sohn halt zurückholen und für 1,5 Millionen Pfund. Und für 1,5 Millionen Pfund kauft Manchester United den halt von Barcelona zurück und damit hat es sich mit der Ausleihe an Bayern München. Und da ist jetzt seine große Zeit eigentlich bei Manchester United, denn er ist von da an wie ausgewechselt und ist sofort wieder treffsicher, wird Englands Fußballer des Jahres in der Saison und in dieser ersten Saison beim United wird er sogar Fußballer des Jahres, obwohl Man United nicht Meister wird, aufgrund unnötiger Remis, die man so holt, landet man nicht ganz vorne. Aber Mark Hughes Torjägerqualitäten, die werden von allen anerkannt. Der entwickelt sich zu einem richtigen Zielspieler im Angriff. Man schlägt dann die Bälle so nach vorne, wie das in der Zeit in England üblich war. Und er lässt dann quasi so die Bälle prallen. Obwohl er jetzt kein Riesenspieler war, aber er konnte sich körperlich gut durchsetzen. In der Saison 1989-90 gewinnt dann Man United den FA Cup. Und das gelang vor allem durch 2 Tore von Mark Hughes, wodurch man im Spiel gegen Crystal Palace zu einem Wiederholungsspiel kam. Man spielte unentschieden und das hat man dann schließlich 1-0 gewonnen. Und das war die erste Trophäe für den Trainer Alex Ferguson in England. Und in der Folgesaison durften dann die englischen Mannschaften nach der Heysel-Katastrophe, also 5 Jahre danach, erstmals wieder in europäischen Wettbewerben spielen. Und man spielt dann dort im Europapokal der Pokalsieger. Da kommt Mark Hughes mit den Red Devils bis ins Finale. Und da trifft er interessanterweise auf seinen Ex-Club Barcelona. Und er schießt beide Tore zum 2-1-Sieg. Zuvor hatte man noch im Ligapokal ein weiteres Endspiel erreicht, dieses aber mit 0-1 gegen Sheffield Wednesday verloren. Und er wird dann in 1991 zum besten Fußballer Englands gewählt. Ja, und in den 90er Jahren, da beginnt ja die große Zeit von Man United. Und in der Saison 91-92 geht es eigentlich richtig gut los. Man verliert nur 3 Spiele in den ersten 38 Spielen. Allerdings, es reicht wieder nicht zur Meisterschaft. Im Schlussspurt geht ihnen so ein bisschen die Puste aus. Und auch Mark Hughes hat so ein bisschen Ladehemmung, ist nicht mehr so treffsicher. Und dadurch wird man nach 3 Niederlagen in Serie hinter Leeds United doch nur Vizemeister. Aber den Ligapokal gewinnt man wieder mit einem 1-0-Erfolg gegen Nottingham Forest. Also ganz ohne Titel ist das Ganze nicht. Und dann in der Folgesaison 92-93 endlich die englische Meisterschaft. Nach 26-jähriger Durststrecke für die Red Devils der erste Meistertitel. Und einer der Schlüssel dabei war unter anderem das Sturmduo aus Mark Hughes und Eric Cantona. Eric Cantona ist ja einer meiner Lieblingsspieler. Allein so vom Look her fand ich den mega. Der ist ja so ein richtiges Enfant terrible mit seinem Karate-Sprung, den er später dann mal macht. Also ein echt cooler Typ. Und über den werden wir mal eine eigene Folge machen. Relativ zeitnah sogar. Und der Mark Hughes harmoniert halt mit dem sehr gut. Der ist halt ein Wahnsinnsfußballer, der Eric Cantona. Und man gewinnt die Meisterschaft mit 10 Punkten Abstand vor Vizemeister Aston Villa. Im Folgejahr 93-94 wird es dann sogar noch besser. Man holt das Double aus Meisterschaft und FA Cup. Also er ist auf seinem Höhepunkt. Kaum zu glauben, dass der Spieler, der bei Bayern so gar nicht richtig sich durchsetzen konnte, den man allerdings auch nicht halten konnte, zu einem der Top-Stürmer Europas dann wird. Fand ich auch damals so. Ich habe das gerne verfolgt, gerade mit diesen beiden Spielern. Ich fand den richtig cool. Beinahe hätte man in dem Jahr dann auch noch das Triple geholt. Allerdings hatte man im Ligapokal 3-1 gegen Aston Villa verloren. Also man hätte da innerhalb der Englands hätte man da 3 Titel holen können. Ja, sein letztes Jahr, 94-95, verläuft dann ohne Titel bei Manchester United. Das lag auch daran, man scheitert knapp, weil man im letzten Spiel gegen West Ham United nicht gewinnen konnte. Und auch im FA Cup verliert man gegen FC Everton. Und da ist auch im Grunde sein letzter Auftritt. Denn für eine Ablösesumme von 1,5 Millionen Pfund wechselt er dann Mitte 95 zum Ligakonkurrenten FC Chelsea. Das ist ein Verein, von dem Mark Hughes im Kindesalter Fan war. Und der FC Chelsea ist zu der Zeit natürlich nicht vergleichbar mit dem FC Chelsea der Anfang 2000er. Also das war jetzt kein so ein wahnsinnig reicher Club. Allerdings beginnt da so die ambitionierte Zeit vom FC Chelsea. Man holt vor allem größere Namen. Neben Mark Hughes holt man auch Ruud Gullit dazu. Und natürlich trifft er ja dann in der Saison auch wieder auf sein altes Team, den Red Devils, und er führt dann sogar den FC Chelsea mal als Kapitän aufs Feld. Mark Hughes unterliegt sowohl im FA Cup als auch in der Liga. Und das Ganze überhaupt dabei Chelsea in London gestaltet sich doch etwas schwieriger als gedacht. In der folgenden Saison spielt er dann nämlich mit Gianluca Vialli, auch einem damaligen Top-Stürmer, vor allem ja bekannt aus der WM 1990. Und er spielt dann auch mit Gianfranco Zola im Sturm zusammen, ein tolles Sturmduo. Zählt zu den Besten der Liga zu der Zeit. Aber wir nähern uns jetzt schon so ein bisschen dem Ende der Karriere. Er landet dann nach und nach häufiger auf der Ersatzbank. Er nimmt da so ein bisschen die Joker-Rolle ein, ist da auch ganz erfolgreich, schießt das ein oder andere Tor. Und im Finale des FA Cup gegen den FC Middlesbrough ist er wieder gesetzt, spielt und gewinnt dann mit dem FC Chelsea die erste Trophäe seit 26 Jahren. Also im Grunde, in England war er überall erfolgreich. Und im Jahr darauf gewinnt der FC Chelsea sowohl das Finale um den Ligapokal als auch den Europapokal der Pokalsieger. Er kommt dann zwar im Finale leider nicht zum Einsatz, aber im vorherigen Halbfinale gegen Vicenza Calcio schießt er noch den entscheidenden Treffer. Also auch im höheren Alter macht er noch entscheidende Tore. Aber das Ende wird so eingeläutet, weil jetzt werden weitere Spieler verpflichtet. Pierluigi Casiraghi und Brian Laudrup werden verpflichtet, also auch wieder hochkarätige Spieler. Dementsprechend wechselt er dann 1998 zum FC Southampton für 650.000 Pfund. Und er hat dann nochmal die Chance, regelmäßig Erstliga-Fußball zu spielen. Er wird dann nicht mehr Stürmer, sondern man zieht ihn ins Mittelfeld zurück. Und auch da spielt er eine gute Aufgabe und übernimmt dann eher so eine Achterposition, also ein bisschen defensivere. Auch wenn wir uns jetzt der Endphase seiner Spielerlaufbahn nähern. Während er dann also noch Spieler ist beim FC Southampton, ist dann ganz interessant, dass er ab August 99 auch Trainer der walisischen Nationalmannschaft wird. Er ist quasi Spieler und gleichzeitig Trainer. Und so bringt er die Saison 99-2000 dann bei Southampton auch noch zu Ende. Man spricht nochmal über eine Vertragsverlängerung. Allerdings der neue Trainer Glenn Hoddle, mit dem hat er sich wohl nicht so gut verstanden. Und da er auch da immer wieder auf der Ersatzbank war und auch Verletzungen hinzukommen, ließ man ihn dann ablösefrei zum FC Everton ziehen. Allerdings ist diese Zeit in Everton nicht besonders erfolgreich. Es dauert lange, bis er sich da irgendwie einfindet und mal ein Tor schießt. Allerdings ist er hoch angesehen in der Mannschaft, auch wenn er jetzt nicht mehr der Goalgetter ist, der er früher war. Und er zieht dann sogar im Oktober 2000 nochmal weiter zu den Blackburn Rovers. Und die spielten damals in der zweiten Liga. Der lässt ja quasi seine Karriere dann endgültig ausklingen. Und er spielte dann teilweise auch nicht mehr 90 Minuten, weil die Kraft einfach nicht mehr reichte. Allerdings, auch wenn er da nicht mehr so viele Tore schoss, war er hoch angesehen und sie erreichten den Aufstieg nochmal mit ihm. Er spielt dann nochmal ein Jahr in der Premier League 2002 und da ist ganz interessant, er schießt ein Tor im Finale um den Ligapokal, er spielt sogar 90 Minuten. Und durch sein Tor ist er der zweitälteste Torschütze der Premier League, nach Stuart Pearce. Neben seinen ganzen Erfolgen in der Premier League war er auch ein erfolgreicher Nationalspieler. Der spielte von 1984 bis 1999 in der walisischen Nationalmannschaft. Er macht 72 Spiele und schießt 16 Tore. Also im Grunde ein Spieler, der bei Bayern sich nicht durchsetzen konnte, beziehungsweise Bayern den nur für ein halbes Jahr halten konnte. Aber tatsächlich war er einer der Top-Spieler in der Premier League, also ein echter Star. Was man von den beiden anderen Spielern, auf die wir jetzt zu sprechen kommen, nicht sagen kann.
Wir sprechen jetzt über Mick und Mac, Alan McInerney und Radmilo Mihajlovic. Sind ja eher als Flop bekannt. Der Alan McInerney, der wurde in Ayr in Südwesten Schottlands geboren und da hat er auch seine fußballerische Ausbildung genossen bei Ayr United. Mit 21 geht er dann zu Celtic Glasgow. Er überzeugt dort vor allem als Backup-Mittelstürmer hinter Mo Johnston und Brian McClare. Das waren so die beiden Top-Stürmer bei Celtic zu der Zeit. Mit Celtic gewinnt er die schottische Meisterschaft sowie den Pokal. Und er schießt in 65 Spielen 17 Tore. Also der war kein Stammspieler, der wurde halt überwiegend auch eingewechselt. Ende der Saison 1987 wechselt er dann zu Aston Villa. Aston Villa ist zu der Zeit noch in der zweiten Liga. Nach dem ersten Jahr steigen sie dann in die First Division auf, dem Vorgänger der Premier League. Und im zweiten Jahr startet McInerney dann ein bisschen durch. In 33 Ligaspielen schießt er 14 Tore. Und er bewahrt damit maßgeblich auch Villa vor dem Abstieg. Auch wenn das jetzt keine überragenden Zahlen sind, macht er doch damit so ein bisschen auf sich aufmerksam. Jetzt nicht bei den Top-Clubs, aber einigen anderen europäischen Clubs. Unter anderem kommt dann auch der FC Bayern ins Spiel. Man fragt sich allerdings, warum? Man wollte ja europäische Top-Spieler verpflichten. Scheinbar hatte man nicht genug Geld, um ansatzweise jemanden dieser Qualität zu verpflichten. Und so verpflichtet man ihn und den Mihajlovic. McInerney wechselt für 1,2 Millionen Pfund nach München. Und Trainer Jupp Heynckes preist ihn dann bei der Vorstellung als echten, richtigen Brechertypen an. Und Uli Hoeneß staunt über die sensationellen Werte des kantigen Briten. Der ist 1,86 groß, also war eine richtige Erscheinung. Und er könne schon nach wenigen Tagen Weißbier von Pilz unterscheiden. Eine wahnsinnig gute Qualität für einen Fußballer. Ja, seinem vormaligen Club hatte er auch gedroht, wenn sie ihn nicht ziehen lassen, dann werde er streiken. Und der Jupp Heynckes rühmt daher seine Persönlichkeit. Hätte er das bei Bayern gemacht, wäre er wahrscheinlich die Persona non grata gewesen. Aber man hatte ja die Hoffnung, das wird richtig was. Und sie begann ja überragend mit 2 Toren im ersten Spiel. Nur dann kam halt relativ wenig. In dem ersten Jahr konnte er noch 10 Tore beitragen und damit gewann sie ja 1990 auch den Titel, also in der Saison 89-90. Der wurde dann auch liebevoll Big Mac getauft. Allerdings schon im Folgejahr zeigten sich richtige Schwierigkeiten. Man merkte dann doch, dass da, wie soll man sagen, so technische Unzulänglichkeiten sind. Und der Kampfgeist, der konnte das nicht wirklich ausgleichen. Also so wirkliche internationale Klasse hatte der halt nicht. Und der blieb dann in der ganzen Saison auch torlos, nur im Europapokal. Da konnte er einen Treffer verzeichnen. Und in der Saison 92-93 macht McKinney dann nur noch 2 Spiele für den Bayern. Vor allem aufgrund einer langwierigen Knieverletzung, die ihn da immer wieder außer Gefecht gesetzt hat und die ihn dann quasi auch seine Karriere gekostet hat. Der FC Bayern war dann noch loyal und ließ den Vertrag dann auch einfach auslaufen. Insgesamt machte er dann in 4 Jahren auch nur 40 Spiele für Bayern, davon 29 von Beginn an. Und ein Jahr später beendete McKinney dann schließlich seine Karriere beim FC Kilmarnock. Also durch diese Knieverletzung musste er eigentlich die Karriere beenden. Im Grunde war nach der ersten Saison, war das schon nicht. Das Ganze erinnert mich so ein bisschen an Victor Boniface, der jetzt in dem ersten Jahr bei Leverkusen natürlich noch viel besser war als McKinney bei Bayern, aber danach ja auch wegen diesen Knieverletzungen jetzt bei Werder Bremen zum Beispiel zuletzt ja gar nicht mehr auf die Beine kam und wahrscheinlich ja auch nah an der Sportinvalidität ist. Ja, das war Alan McKinney. Also es wundert so ein bisschen, dass Bayern den verpflichtet hat. Der ist heute ja schon mal als TV-Experte in England unterwegs und ist auch bei Bayern noch gern gesehen. Allerdings, das war halt überhaupt keine Verstärkung. Und wenn man ja sieht, dass Mick und Mac für Jürgen Wegmann und Michael Rummenigge kam, war das halt überhaupt kein Upgrade. Wo wir jetzt schon beim Radmilo Mihajlovic sind, kommen wir zu ihm, der jugoslawische Supertechniker, als der er angepriesen wurde. Der beginnt seine Jugend bei Foča in Bosnien-Herzegowina. Der spielt dann 1983 für Sarajevo. Da wird er Profi. Der spielt dann bis 1988 in der höchsten jugoslawischen Spielklasse. Er zieht in 110 Spielen 58 Tore, also eine beachtliche Quote, vor allem für eigentlich jemanden, der im Mittelfeld spielt. In der Saison 86-87 wird er sogar mit 23 Treffern Torschützenkönig und er wechselt dann halt noch im Jahr 88-89 zu Dinamo Zagreb, dem Topverein. Und da wird er dann von Bayern München für 1,9 Millionen D-Mark Ablöse verpflichtet. Auch er schießt ja in dem ersten Ligaspiel für Bayern München das entscheidende 3:2. Mick und Mac, das neue Traumduo, das dann auch im Sportstudio war. Insgesamt schießt er dann in 25 Spielen in der ersten Saison 4 Tore. Und Bayern wird ja dann halt Meister, wie ich ja schon gesagt habe. Aber auch er in der zweiten Saison ist er dann nur noch 9-mal eingesetzt worden. Er gewinnt dann in der Saison 90-91 beziehungsweise vor der Saison den DFB Supercup mit Bayern. Da wird er noch eingesetzt. Er spielt dann auch 6-mal noch im Europapokal der Landesmeister und da erzielt er immerhin 5 Tore. Also auch wieder McKinney in der Liga sehr schwach. Im Europapokal läuft es dann schon besser. Bei dem Rückspiel gegen Nikosia schießt er sogar 3 Tore beim 4:0-Erfolg. Also da lief es einigermaßen. In der Winterpause 90-91 kommt dann aber der Wechsel und zwar zum Zweitligisten FC Schalke 04. Für den macht er dann ganze 12 Spiele mit 3 Toren. In der Aufstiegssaison, auch wenn das nicht so viel klingt, scheint einigermaßen funktioniert zu haben. Und er spielt dann noch 2 Spielzeiten bei Schalke, macht 46 Ligaeinsätze und 9 Tore. Und dieser Wechsel von Bayern zu Schalke, das ist halt auch so eine richtige Anekdote und eigentlich auch so ein Schlag ins Gesicht für den damaligen Präsidenten Günther Eichberg. Also da gab es viel Aufsehen drüber. Der Günther Eichberg galt ja als der Sonnenkönig bei Schalke. Und bei der Verpflichtung kommt es halt zu einer richtigen kleinen Privatfehde zwischen dem Eichberg und dem Uli Hoeneß. Und diese Geschichte gelangt dann in die Öffentlichkeit und man macht sich dann so ein bisschen lustig über den Eichberg, dass er dann für so viel Geld, wie wir gleich sehen werden, den Mihajlovic verpflichtet. Der Herr Uli Hoeneß soll sich dann auch noch diebisch gefreut haben, dass er die Ablöse durch einen Trick um 500.000 erhöhen konnte. Hintergrund war, dass eigentlich alles klar war. Schalkes Manager Helmut Krämers hatte eigentlich schon alles unter Dach und Fach gebracht. Für 2,5 Millionen D-Mark sollte der Mihajlovic zu Schalke wechseln. Aber der Präsident Günther Eichberg, der will sich sozusagen die Verpflichtung auf seine Fahnen schreiben und verkündet noch bevor die Verträge überhaupt unterschrieben sind, etwas voreilig, dass der Mihajlovic nach Gelsenkirchen wechselt. Das passt jetzt dem Uli Hoeneß überhaupt nicht. Er lässt dem Eichberg ausrichten, so nicht, mein Freund. Der kontert wiederum selbstsicher, der Hoeneß glaubt immer noch, dass er der Größte ist. Der kann mich mal am Hobel blasen. Der Eichberg sagt dann später, in Wirklichkeit wäre die Ablöse sogar viel höher gewesen. Die wären nämlich 5 Millionen D-Mark gewesen. Und die habe er höchstpersönlich bezahlt und hätte bis zum heutigen Tage kein Geld zurückbekommen von Schalke. Das, was die Presse immer schreiben würde, stimme überhaupt nicht, das sei totaler Stuss. Und dann plaudert er auch noch aus, dass es noch weiteren Streit gab bei dem Wechsel, nämlich muss noch zusätzlich ein Handgeld an den Mihailovic gezahlt werden. Und zum allen Überfluss musste dieses dann später auch noch versteuert werden und das habe er dann auch noch aus eigener Tasche bezahlt. Der Eichberg schildert im Übrigen auch die Verhandlung mit dem Mihailovic, bevor es mit den Bayern ging, auch noch. Da hätte man mit dem Mihailovic in seiner Wohnung im Beisein dessen Bruder die Konditionen ausgehandelt und man sei so ein Stück weit auseinander gewesen. Und dann hätte der Eichberg gemerkt, dass der Mihailovic zwischendurch immer das Zimmer verlässt und telefoniert. Und er sei sich ganz sicher gewesen, dass auf der anderen Seite der Fritz Scherer von Bayern München gesessen hätte und der Uli Hoeneß. Und die hätten dem Mihailovic immer was ins Ohr geflüstert und gesagt, was er verlangen soll. Und dann sei er es irgendwann leid gewesen und habe gesagt, pass mal auf, Mick, gib mir mal das Formular her. Ich unterschreibe jetzt den Vertrag. Ich habe mal das Handgeld offen gelassen, ich gehe jetzt auf Toilette und wenn ich wiederkomme, hast du da eine Zahl eingesetzt und unterschrieben oder eben nicht. Und als er dann herauskam, habe er gesehen, dass da eine Zahl eingesetzt wurde, die eher in der Nähe lag, die er vorgeschlagen hatte. Und er war so richtig zufrieden gewesen. Erst 3 Tage später habe er dann allerdings bemerkt, dass der Mihailovic zwar eine kleine Zahl aufgeschrieben hätte oder eine kleinere, aber der kleine Sausack hätte statt D-Mark dahinter ein Dollarzeichen gemacht. Und der Vertrag wäre jetzt schon wasserdicht gewesen und man hätte da nicht mehr rausgekonnt. Also wurde er sowohl vom Mihailovic als auch vom Bayern über den Tisch gezogen, weil ja der Uli Hoeneß, nachdem der Eichberg ja den Wechsel schon publik gemacht hatte, ja dann 500.000 Euro mehr verlangt habe. Ja, im Grunde eine echte Peinlichkeit, also eine richtige Schalker-Story. Aber anscheinend ist der Mihailovic wirklich nicht so ganz ohne gewesen und die Bayern waren richtig froh, dass sie den noch für so viel Geld an Schalke verkaufen konnten. Und bei Schalke war es ja dann okay oder auch mehr schlecht als recht. Und er wechselt dann 93-94 nochmal zur Eintracht Frankfurt, spielte aber nur 10 Partien. Und dann gibt es so eine Geschichte, die konnte ich nicht so richtig recherchieren. Er spielt dann 3 Jahre lang nicht, sondern erst 1997 fängt er an in Südkorea zu spielen für die Pohang Steelers. Warum auch immer, die Karriere endet dann sogar noch auf Zypern bei Paphos, die spielen ja aktuell im Europapokal, also sind ja nicht so unbekannt. Aber etwas komisch ist, dass es eine Quelle gibt auf der Seite auf so einer Eintracht Frankfurt Seite, da steht, der Mihailovic hätte von 94 bis 97 nicht spielen können, weil er von der FIFA gesperrt worden sei für 3 Jahre. Und zwar wegen Unregelmäßigkeiten bei den Vertragsabschlüssen. Da soll es auch um Handgeld gegangen sein. Aber so richtig habe ich dazu nichts gefunden. Vielleicht ist ja unter den Hörern jemand, der sich mit der Eintracht auskennt, vielleicht sich an die Zeiten erinnern kann und uns mal aufklären kann, was da genau passiert ist, uns vielleicht eine E-Mail schreibt. Ja, das war der Mihailovic und der Transfer von Bayern zu Schalke. Und damit hätten wir das Thema dann auch abgeschlossen. Das nächste Fußballthema wird wahrscheinlich dann jetzt die anschließende WM 1990 sein, bei der wir Weltmeister werden. Da gibt es viele schöne Geschichten, die wir da erzählen können. Und natürlich werden wir uns jetzt auch nochmal anderen Sportarten wieder widmen. Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.